Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
Klaus-Jürgen Deuser kennt man in der breiten Öffentlichkeit eigentlich eher als Knacki-Deuser. Allerdings arbeitet der Comedian und Erfinder des Comedy-Formats Nightwash auch sehr viel hinter den Kulissen. Abseits der Kameras ist er Speaker, Künstlermanager, Agenturchef, Produzent und Buchautor. Im Interview wollte ich gern herausarbeiten, wie ambivalent das Arbeiten vor und hinter der Kamera ist und was dieser regelmäßige Perspektivwechsel für Chancen birgt. Klaus-Jürgen Deuser hat bereitwillig Auskunft gegeben und zusätzlich erklärt, warum Sport letztlich auch Teil seines Jobs wurde. Ton ab! Herr Deuser, Sie arbeiten vor und hinter der Kamera. Was ist denn aus Ihrer Perspektive das größere Geschäft und was macht aber vielleicht auch mehr Spaß?
Also ich würde mal sagen, volkswirtschaftlich ist das größere Geschäft schon das Geschäft hinter der Kamera mit allem, was dazugehört. Und es ist, glaube ich, das Geschäft, was man einfacher, auch viel, viel länger durchziehen kann. Vor der Kamera ist natürlich, also es streichelt das Ego ein bisschen mehr, wenn es halbwegs erfolgreich ist, wenn Leute dann einen auch kennen, ansprechen. Wobei man eben auch unterscheiden muss, was man genau mit vor der Kamera meint. Also zum Beispiel Fernseh-, Filmarbeit, Rollenarbeit ist oft viel schwieriger, weil man zum Beispiel im Januar dreht und im Dezember kommt das erst raus. Und da kriegt man oft dieses Gefühl gar nicht so zusammen. Live ist halt eigentlich das Schönste, weil man etwas macht und Leute klatschen oder lachen oder jubeln, bestenfalls sofort. Dann kriegt man halt direkt dieses Feedback. Aber was mir mehr Spaß macht, ich glaube, das hat auch so einer gewissen Veränderung unterliegt, dem das auch zeitlich. Also ich trete immer gerne nochmal auf und halte Vorträge und erzähle was. Aber ich war 36, 37 Jahre auf Tour. Ich muss tatsächlich nicht mehr 220 Termine und mehr im Jahr spielen. Also da bin ich auch ein bisschen von abgekommen. Ich genieße tatsächlich die Arbeit hinter der Kamera, das Formatieren, Regie führen, Dinge zusammenzubauen, zu produzieren, in der Hand haben, im Moment sehr.
Sie sagten 220 Termine im Jahr vor, sozusagen auf den Bühnen. Jetzt, wenn ich mir Ihr Jobportfolio abseits der Kameras anschaue, Speaker, Künstlermanager, Agenturchef, Produzent, auf jeden Fall auch Buchautor. Das lässt trotzdem noch auf einen bunten Lebenslauf schließen. Wie würden Sie denn Ihren Werdegang vielleicht auch beschreiben?
Ich würde den beschreiben als eine fast logische Aneinanderreihung von Entscheidungen. Ich habe das jetzt in der letzten Zeit oft gehört, dass Leute mit mir gesprochen haben, mich vorgestellt haben oder auch in Diskussionen sagten, er hat einen extrem bunten Lebenslauf. Ja, ich habe natürlich tatsächlich recht viel gemacht. Auf der anderen Seite fand ich das verhältnismäßig stringent. Ich habe BWL studiert und Sport gemacht. So, die zwei Sachen haben meinen Charakter mit Sicherheit ein bisschen geprägt und meine Freunde waren alles Musiker und die habe ich dann gemanagt und bin quasi so ins Unterhaltungsgeschäft reingerutscht. Also ich bin bestimmt nicht untalentiert in vieler Hinsicht, aber ich bin auch nicht der Talentierteste in allen Bereichen und ich habe halt irgendwann kapiert, du musst die Dinge selber in die Hand nehmen und dann kann man verhältnismäßig viel auf die Beine stellen und so sah das bei mir eigentlich immer aus. Ich wollte Geld verdienen, aber Geld verdienen war nicht an Nummer eins. Ich wollte mit dem Geld verdienen, was mir Freude bereitet, was mir Spaß macht, wo ich das Gefühl habe, ich habe was zu erzählen. Und da die Zeit sich ändert, gesellschaftlich, kulturell, haben sich quasi auch meine Wünsche und meine Aufgaben und Botschaften verändert. Und so haben sich die Jobs eben auch mit verändert. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, denke ich, es war eigentlich immer klar. Ich bin aufgestanden und habe immer 2 Stunden zu viel gearbeitet, als ich eigentlich arbeiten wollte. Habe aber die meiste Zeit viel Spaß gehabt und habe halt eigene Projekte aus dem Boden gestampft.
Apropos Projekte, Sie haben fürs Fernsehen verschiedene Formate entwickelt. Mein persönlicher Liebling und wahrscheinlich auch zumindest darunter kennt man Sie auf jeden Fall als Erfinder und Gründer von Nightwash. Was meinen Sie jetzt nach über 30 Jahren im Business? Ist Fernsehen noch attraktiv? Und wenn ja, für wen, würde mich an der Stelle interessieren, wie Sie das sehen als Profi? Oder ist so eine Idee, ja, wie Nightwash, als sie zur damaligen Zeit war, sehr wahnsinnig innovativ. Wenn die heute noch mal käme in ähnlicher Form, wäre das eher ein Thema, was in digitalen Medien zu Hause wäre?
Ja, ich glaube, mit Sicherheit würde man das so gar nicht mehr so im klassischen Fernsehen kriegen. Wobei ich denke über diese Frage wirklich oft nach. Was ist denn Fernsehen? Gucke ich Fernsehen, wenn ich Netflix auf dem Fernseher schaue? Gefühlt ist das für mich überhaupt kein Unterschied, ob ich ARD oder früher irgendwas gucke. Für mich ist tatsächlich der große Unterschied, gucke ich die Sachen auf meinem Tablet, auf dem Rechner, auf dem Handy oder sitze ich tatsächlich im Zimmer vorm großen Fernseher. Und das ist das, was ich immer noch genieße, auch manchmal einfach an so einem festen Platz zu sitzen, um mir was anzugucken. Gucke ich aber das klassische lineare Fernsehen, ehrlich gesagt auch ganz, ganz, ganz selten. Also das heißt, ich sitze vor dem Fernseher und gucke mir da auch über die Mediathek was an oder bin auf Netflix oder gucke eben große Sportereignisse an. Also das Fernsehen ist mittlerweile eher die Plattform für diese, wie ich finde, für diese Großereignisse. Aber Fernsehen ist immer noch so ein Wertmaßstab. Das heißt, wenn ich heute Nightwatch nochmal produzieren würde, würde ich trotzdem probieren, einen festen Zeitpunkt zu bekommen im linearen Fernsehen, wo das läuft. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die eigentliche Reichweite auf den digitalen Kanälen gemacht wird. Aber bei dieser Vielzahl der Abspielmöglichkeiten ist es immer noch vielleicht eben für Leute, die älter sind als 18 und vielleicht auch älter sind als 30 oder so, immer noch ein schönes Gefühl, wenn die Sendung zumindest irgendwo mal fest in einer Fernsehzeitschrift steht, sei es digital oder analog. Das ist eigentlich die eigentliche Stärke von Fernsehen. Das gibt dir immer noch wie früher Made in Germany, so ein kleines Wertesiegel, das läuft im Fernsehen. Auch wenn es sich kein Mensch mehr im klassischen Fernsehen anschaut.
Es ist ganz lustig, dass Sie das sagen, weil ich glaube, dass wirklich dieser Effekt Gütesiegel, den kennt man oder die kennt man aus dem Fernsehen, auch bei den Personalities funktioniert. Also nicht umsonst finden auch Bloggerinnen, Influencerinnen in Fernsehsendungen inzwischen statt, weil sie auf der einen Seite, glaube ich, gerne auch die Anfrage mit Ja beantworten, ob sie in die Sendung kommen wollen. Und auf der anderen Seite, weil man vielleicht auch merkt, klassisch fette Reichweite gibt's dann eben doch über das angeblich so alte Medium.
Ja, es ist auch, also ich kenne das ja auch gerade bei jüngeren Menschen, die haben fast alle Eltern. Und da haben die auf Insta 500.000 Follower und freuen sich aber trotzdem, wenn sie in irgendeiner Talksendung sitzen, wo dann ihre Eltern sie sehen. Oder man sagen kann, ich bin im Fernsehen. Ich habe immer eine meiner lustigsten Geschichten. Ich bin mal nach einer Nightwatch-Aufzeichnung hier in Köln zu einer Tankstelle gefahren und gehe da rein und dann guckt mich der Tankwart an und sagt, nee, du bist doch dieser Knucki Deuser, oder? Emma, also diese Sendung finde ich ja ganz doof, aber dass du hier hinkommst, das finde ich ja ein Kracher. Kann ich ein Autogramm haben? So, damit war eigentlich alles gesagt, ja. Der wusste noch nicht mal meinen Namen, noch nicht mal meinen Spitznamen richtig. Du bist doch dieser Knucki Deuser, ja. Mit einer, also so, ich finde die Sendung ja echt doof, aber dass du hier hinkommst, wie super, kann ich ein Autogramm haben? Also, da spielt immer noch diese Wertigkeit mit, dieser, so ein Promi-Status. Aber sie sind im Fernsehen, oh, das ist ja toll, oh, das ist ja toll, dass ich sie kennenlerne. Wissen aber nicht, wer ich bin. Es spielt ja gar keine Rolle, ja. Natürlich wird das irgendwann mal auch wegrutschen, aber ich habe tatsächlich noch nie gehört, ach, ich kenne sie doch von Instagram. Was ist das? So, das so hörst du das noch nicht. Und deswegen glaube ich, das Fernsehen, das steht tatsächlich für so eine standardisierte Plattform, wo man sitzt. Und wichtig ist tatsächlich, dass es um 7:45 oder 8 läuft. Auch wenn man sich das mittlerweile zu jedem Zeitpunkt angucken kann. Aber Es wertet immer noch jede Comedy, Kabarett, Talk, Wirtschaftssendung auf, wenn sie zu den digitalen Plattformen irgendwo zu einem festen Zeitpunkt im linearen Fernsehen läuft.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Was ich immer auch ganz spannend finde bei Menschen, die wie Sie auf der Bühne stattfinden, aber auch hinter den Kulissen Jobs effektiv machen. Wie trennen Sie, sag ich mal, den Knacki vom Klaus Jürgen? Oder braucht es das vielleicht nicht, wenn man schon so lange in der Branche unterwegs ist?
Ja, das ist tatsächlich, das ist nicht so ganz einfach. Also sag mal so, das sind jetzt zwei große Themen. Bei mir ist es tatsächlich das Namensproblem gewesen. Ich heiße Knacki, seit ich 5 Jahre alt bin. Das ist ein Spitzname, der hat sich einfach der lief immer nebenher. So, und dann habe ich am Anfang in einer Theatergruppe gespielt. Da war die Namensgebung überhaupt nicht wichtig, weil der Theatername war die Marke. Dann kamen wir dann irgendwann ins Fernsehen und dann hat das immer gewechselt zwischen Klaus-Jürgen Knacki und bei Nightwatch stand im Abspann Knacki Deuser. Da habe ich gedacht, ach komm, ist egal, ist eigentlich ein komischer Name, den musst du immer wieder erklären, aber Knacki Däuser kennen die Leute, ziehst du einfach durch. Dann habe ich mal irgendwann versucht, das auf Klaus Jürgen zu wechseln, aber habe gedacht, die Marke ist Knacki. Was aber wirklich schwierig ist bei so einem Namen, und dann komme ich auf die andere Frage, ist, dass die Leute oft nicht wussten, wie sie mit mir reden sollten, weil plötzlich ist man aus diesem Jugendalter rausgerutscht und man es war nicht mehr sicher, duzen, siezen. Dann haben die aber sich nicht getraut, zu duzen und Knacki zu sagen. Das war ein Riesenproblem, habe ich aber viel zu spät gemerkt. Also würde ich es nochmal neu machen, würde ich Philipp Leplon heißen, ja, von Anfang an. Aber so ist es. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt, Leute, ich heiße jetzt Knacki Däuser, da müsst ihr jetzt durch. Ich mache damit auch seriöse Sachen. Das hat mich nochmal ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich habe dann auch gedacht, komm, trennste Knacki auf der Bühne, Klaus Jürgen, so. Ich habe aber gemerkt, so wie ich arbeite, und jetzt komme ich zu der Frage mit den zwei Welten, ich bin schon ein bisschen mein eigenes Gesamtkunstwerk und ich bin nicht viel anders auf der Bühne als hinter der Bühne. Was aber ein Unterschied ist, ist schon das Mindset oder die Herangehensweise. Also stehe ich auf der Bühne, bin ich im Prinzip ganz platt gesagt der Star und stehe ich hinter der Bühne, bin ich der Dienstleister. Das heißt ja nicht, dass das hat nichts mit Arroganz zu tun oder so, aber ich muss, wenn ich auf die Bühne gehe, schon mit einem gesunden Selbstbewusstsein da stehen, freundlich sein und quasi alles im Griff haben und brauche Leute, die mir zuarbeiten. Und stehe ich hinter der Kamera, dann bin ich auf jeden Fall noch mehr der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau. Und dieses Thema Ego und Einstellung, das muss man schon ein ganz klein bisschen im Griff haben und trennen. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil ich dann schon auch manchmal mit einer anderen Haltung und mit einem anderen Auftreten diskutiere. Und man muss, wenn man hinter der Kamera ist, nicht plötzlich, also wenn man dann plötzlich alles kann und lustiger ist als alle anderen, dann ist das nicht so gut. Ich muss mich da wirklich so ein bisschen manchmal zurücknehmen. Aber als Mensch bin ich eigentlich derselbe. Ich versuche mit viel Spaß und Leidenschaft an die Arbeit zu gehen.
Und wenn man so Interviews von Leuten aus dem komödiantischen Fach hört oder liest, dann wird ja oft über viel Disziplin und einfach harte Arbeit gesprochen. Sie beraten unter anderem auch Unternehmen, die Prozesse neu denken wollen. Erwarten die eigentlich von Ihnen dann harte Arbeit oder erwarten die im ersten Moment viel Spaß und eigentlich müssen sie dann erstmal Aufklärungsarbeit betreiben, wie Sie es gerade so ein bisschen beschrieben haben?
Ja, ich gehe auch nochmal auf den Anfang ein. Man hört von den Comedians, dass das immer viel Disziplin und harte Arbeit ist. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich höre das nicht so oft und meistens höre ich es wirklich nur von denen, die wirklich super, super erfolgreich sind, weil die einfach kapiert haben, dass dieses Geschäft echt nur mit Arbeit und Disziplin zu bewältigen ist. Das ist nämlich nicht einfach, was Lustiges zu schreiben. Und oft denkt man, dass die Ideen kommen, aber Ideen muss man sich quasi erarbeiten. Also erst ist die Arbeit und dann der Geistesblitz und nicht umgekehrt. Also die Comedians und Comedians, die das kapiert haben, das sind halt auch die, die wirklich oben sind, die gemerkt haben, das ist zwar toll, die Leute zu unterhalten und bejubelt zu werden, aber ich muss mich manchmal auch ein paar Stunden vorbereiten und Sachen schreiben. So. Zu den Unternehmen. Ja, das ist ja immer so, wenn man als Unternehmung jemanden dazu holt im Thema Beratung. Ja, eigentlich, niemand schenkt einem Geld. Also die erwarten ja immer, dass man irgendwie ein bisschen Geld bekommt und das Dreifache an Leistung abliefert. Ob das jetzt harte Arbeit ist oder ob das meine grandiose Genialität ist, das ist, glaube ich, denen egal. Die wollen Output, die wollen Ideen und Anregungen haben. Und ich versuche tatsächlich einerseits Ideen und versuche die irgendwie dazu zu führen, dass auch sie einen Perspektivwechsel hinlegen können. Weil das ist ja eigentlich die große Arbeit. Es ist nur bedingt bei der Beratung mein Job, denen zu sagen, wie es geht, sondern es ist ja immer mein Versuch, die irgendwo dahin zu führen, dass die Dinge auch neu sehen. Weil meine Hauptarbeit ist eigentlich, dass ich Leuten versuche zu sagen, wenn ihr nach neuen Ideen Ausschau haltet, dann sind die neuen Ideen nicht das Problem. Neue Ideen sind mehr als genügend da. Wir alle haben unfassbar viele neue Ideen. Das Problem ist, neue Ideen umzusetzen. Weil Innovation, Das ist ja eigentlich mein großes Thema. Innovation entsteht erst dann, wenn neue Ideen in Prozesse, in Produkte, in die Welt umgesetzt werden. Und davor hakt's. Und das ist so ein bisschen meine Arbeit. Und ich versuche denen zu zeigen, dass das funktioniert. Ich versuche immer dafür zu sorgen, dass alle auch ein bisschen Spaß an diesem Prozess haben. Aber Veränderungsprozesse, Innovationsprozesse sind immer harte Arbeit.
Da wäre aber meine Frage, Sie kommen ja nun aus dem Entertainment-Segment. Ja. Können Sie da eine andere Sicht einbringen, damit so ein Perspektivwechsel, ich sag mal so, mit so einer gewissen Leichtigkeit vielleicht trotzdem einfacher wird?
Naja, ich versuche so ein bisschen zu erzählen, was die ganz, ganz große Stärke von Humor ist. Es geht nicht darum, dass Leute lustiger werden und Witze erzählen. Interessiert mich eigentlich überhaupt gar nicht. Humor ist eigentlich nur ein Tool, ein weiteres Tool. Man kann auch andere Tools greifen, aber Humor ist erstmal ein Mindset, also zu verstehen, sag mal, Kierkegaard, so ein Philosoph, hat mal gesagt, Humor ist ein Ausrufezeichen gegen Angst. Und das ist tatsächlich, was wir für den Kopf brauchen, dass wir aus so einem Panikmodus rauskommen, dass wir wieder anfangen zu denken, dass man mal über sich selber lacht, dass man sich nicht ganz so ernst nimmt, dass man eine Fehlerkultur auch mal lebt und die Fehler als Chancen erlebt. Also das, was du in ganz vielen anderen Studien liest, wie Prozesse funktionieren, das ist in diesem Thema Humor, steckt das drinne. Und zweitens, wenn man nicht weiterkommt mit Ideen, dann ist der einfachste Tipp, denk mal lustig. Und sofort werden Barrieren abgebaut und sofort kommen die Leute auf andere Ideen. Ich versuche einfach eben Herangehensweisen, die ich aus diesem humoristischen Umfeld gelernt habe, in Change- und Innovationsprozesse zu überführen. Ja, ob die dabei jetzt lachen und selber lustig werden, das interessiert mich ehrlich gesagt nur bedingt. Ja, aber wenn man versteht, dass man so eine gewisse Selbstironie aufbaut, dann geht das nicht der Selbstironie wegen, sondern es geht darum, dass man anfängt, neurologisch den Kopf zu öffnen, dass man kreativer und offener denkt, dass man es schafft, über den Tellerrand zu gucken und einfach so Denkbarrieren abzubauen. So, das ist die ganz, ganz große Chance von Humor. Also, dass wir den Mut, von dem wir immer reden, dass wir den brauchen, fördern und ein bisschen Spaß an diesen Arbeitsprozessen behalten.
Die einen nennen es Recherche, ich bin ganz ehrlich, ich nenne es herumgoogeln. Und wenn man ein bisschen herumgoogelt, dann sieht man oder dann findet man ziemlich viele Verweise inzwischen, dass sie Leichtathlet sind. Da gibt es aus meiner Sicht aber nur Disziplinen, in denen es immer um die eigene Höchstleistung geht. Also das ist ein bisschen, finde ich immer, ich bin sehr antisportlich. Für mich ist es immer so, es gibt halt Mannschaftssportarten, wo man so ein bisschen, ja, im Zweifel sich auch mal kurz, verstecken kann, wenn man mal ein kurzes Leistungstief hat. In der Leichtathletik ist das quasi nicht möglich. Ist das für Sie ein Gegenpart zur eigenen Arbeit oder sind Ihre Jobs nahezu ausschließlich von ganz persönlicher Höchstleistung abhängig? Sie sagten ja, Sie sind ein Gesamtkunstwerk.
Sport ist für mich, war schon immer was ganz, ganz Wichtiges. Also einerseits ist Sport ein Ausgleich und deswegen schätze ich auch Leichtathletik und Laufen so, weil ich einfach auch gegen die Uhr oder gegen die Kilometer laufe und es gibt auch nicht so viel, ich kann halt einfach sagen, ob ich gut und schlecht fand, ich muss mir nicht tausend Ausreden ausdenken. Aber wenn ich zum Beispiel im richtigen Tempo laufe und entspannt laufe, dann kann ich denken und wenn ich schnell laufe, dann höre ich tatsächlich auch mal für einen gewissen Zeitraum auf zu denken und bin nur mit dem Sport beschäftigt. Zweitens mal habe ich ganz früh kennengelernt, dass man auf einer Bühne fit sein muss. Also jetzt nicht unbedingt nur körperlich vom Aussehen, sondern was die Konzentration angeht. Man hat oft lange Tage, man muss lange auf dem Punkt sein. Und für mich war Sport immer ein Teil des Jobs. Also ich habe einfach schon ganz früh gesagt, ich muss einfach einmal am Tag was machen. Und nicht nach der Arbeit, sondern das ist ein Teil der Arbeit. Und dadurch war das immer viel einfacher, in meinen Tagesablauf zu integrieren, weil ich es einfach am Anfang der Woche geplant habe und habe gesagt, da gehe ich laufen oder mache Gymnastik oder irgendwann habe ich sogar mal Yoga gemacht. So, das ist der Punkt. Und ich stehe ein bisschen auf Höchstleistung. Ich habe mich schon immer für Leute und für Dinge interessiert, wenn Leute irgendwas Außergewöhnliches konnten. Ich habe ein Riesenherz für Talent. Das ist, warum ich Nightwash gemacht habe, warum ich auch momentan meine Managementfirma Stand Up More aufgebaut habe. Man muss Talent fördern. Und das ist in Deutschland, jetzt wird's gesellschaftskulturell ein bisschen schwierig. Wir reden unfassbar oft von Wertschätzung. Ich finde Wertschätzung selbstverständlich. Ich finde aber Wertschätzung manchmal auch eine Ausrede. Ja, also wenn man sagt, boah, ist ja toll, wie schön du vom Stuhl gestiegen bist, weiß ich nicht. Das wird auch manchmal ein Unternehmen als ein Ausbeutungstool genutzt. Ja, man schätzt die Leute, damit sie noch mehr machen oder damit wir einfach eine Ausrede machen, warum wir nicht genügend Sport machen und auf unsere Gesundheit achten. Ich war immer der Meinung, man muss auch mal Werte schaffen. Und Werte schaffen hat für mich ein bisschen was mit Arbeit und Disziplin zu tun. So, das heißt aber nicht, dass das keinen Spaß machen kann. Deswegen bin ich da vielleicht manchmal mein eigener Anachronismus, aber ich stehe auf Höchstleistung, weil es mir aber auch Spaß macht.
Und dann sind wir quasi schon nahezu am Ende von unserem kleinen Interview. Mhm. Bei den vielfältigen Jobs, die Sie schon gemacht haben oder beziehungsweise sogar noch ausüben, gibt es trotzdem vielleicht noch einen Traumjob, bei dem Sie gerne sagen würden, das würde ich gerne nochmal in Angriff nehmen?
Die Frage habe ich ja schon mal vorgehört, dass Sie mir stellen wollen. So, und ich habe mir echt lange Gedanken darüber gemacht und habe überlegt, willst du noch mal was Neues in deinem Leben machen oder willst du einfach das, was du machst, sage ich mal so, immer weitermachen und noch ein neues Projekt machen? Und dann sind mir tatsächlich zwei Sachen eingefallen, die ich gerne machen würde. Ich bin mir nicht sicher. Das eine ist tatsächlich, ich war nie Sporttrainer. Also ich war nie Trainer von einer Mannschaft oder von Leichtathleten, von Läufer, Läuferinnen. Trainer sein, Lehrer sein, das hat mich schon immer fasziniert. Das war ich immer gerne. Ich habe auch immer gerne, deswegen halte ich auch Vorträge, weil ich gerne über die Dinge rede und ein bisschen was weitergebe. Ich glaube nicht mehr, dass ich das noch schaffe. Ich habe für unseren Verein so einen Förderverein gegründet, um eben die Leichtathleten, weil ich finde, die kriegen es immer so ein bisschen ab gegen die Fußballer und mancher Sportarten. Aber das sollen die ja auch machen. Und der zweite Traum wäre tatsächlich, und das ist wirklich ein Traum, dass ich mal irgendwann operativer Geschäftsführer der Firma meiner Tochter werden würde. Aber dafür muss meine Tochter, die nicht unclever ist, die Software-Ingenieurin ist, aber erstmal ein Startup oder eine Firma gründen. Aber ich habe ihr das immer versucht zu vermitteln, habe gedacht, Mädel, mach eine Firma und ich würde gerne 3 Jahre einfach dir im Hintergrund helfen, als Geschäftsführer die ganzen Prozesse mal auf Vordermann zu bringen. Who knows?
Das klingt auch nach einer spannenden Idee und nach 2 spannenden Jobs. Und die, finde ich, glaube ich, auch gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Denn am Ende des Tages helfen sie Dritten, weiterzukommen.
Ja, ich glaube schon. Also deswegen, ich bin mit dem, was ich da mache und auch diese ganze Entwicklung von der Bühne jetzt immer mehr in den Hintergrund die Sachen zu leiten, bin ich mehr als glücklich. Solange ich noch so ab und zu mal so einen Vortrag oder eine Moderation machen darf. Also ganz möchte ich die Bühne jetzt nicht missen. Ja, aber ich muss das eben auch nicht mehr in dem Maße abziehen und durchziehen, wie ich das früher gemacht habe.
Herr Deuser, ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich und in Zeiten von Corona bleibt immer noch mein Mantra, bleiben Sie gesund.
Ja, ich gebe mir Mühe. Dankeschön. Tschüss.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.